Apple, Amazon, IKEA, Google und noch viele weitere sehr bekannte und sehr erfolgreiche Unternehmen haben mindestens eine Sache gemeinsam, also neben der Tatsache, dass sie sehr erfolgreich und bekannt sind, dass sie viel Geld machen. Sie verkaufen Produkte, die einem das Leben leichter machen. Das, was sie anbieten, macht vieles praktischer. Na, da sind zum Beispiel Sprachassistenten. IKEA ist bei Smart Home und praktischen Möbeln auch gut aufgestellt. Dann sind da auch bald selbstfahrende Autos, Staubsaugerroboter. Also ich glaube, ich sehe in jeder zweiten Wohnung, die ich betrete, jetzt irgendwie mal einen Staubsaugerroboter. Wir haben noch keinen. Und natürlich ist da auch die künstliche Intelligenz. Ne? Also ChatGPT gebrauche ich auch relativ viel. Und ich glaube, das sind oft sehr hilfreiche Dinge und die sind jetzt auch nicht alle schlecht oder so. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in einer Kultur, die uns sagt, mach dir dein Leben so bequem und so angenehm, so leicht wie möglich. Und das, was uns hilft, dieses Ziel folgen, das verkauft sich einfach sehr gut. Und da nehme ich mich nicht aus. In einem sehr starken Kontrast steht jetzt ein Vers, den Paulus den Gemeinden in Kleinasien auf seiner ersten Missionsreise weitergegeben hat, nämlich dieser hier. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ich finde, das ist jetzt nicht so ein ganz starkes Verkaufsargument. Ich finde, das wirkt eher unattraktiv, vielleicht eher abstoßend sogar. Und viel besser wäre es doch zu sagen, ja, komm zu Jesus und dein Leben, das wird so ein lockerer Durchmarsch. Es wird alles einfach und gut. Komm zu Jesus, er nimmt dir alles ab und alles wird easy. Und natürlich ist da was dran, aber das ist vielleicht auch nur eine Seite der Medaille. Aber wenn das irgendwie so unattraktiv wirkt und kein gutes Verkaufsargument ist, warum sollte man sich trotzdem damit beschäftigen? Ich habe mal so eine Elberfelder Bibel in die Hand genommen und habe dann mal diese ganzen Parallelstellen angeguckt zu diesem Vers hier. Nee, ich gucke da, ihr guckt hier. Zu diesem Vers hier. Und man merkt, dass man einfach immer weiter im Neuen Testament rumgeht und das Neue Testament vollgestopft ist mit Versen dieser Art, wo es um Bedrängnisse und Verfolgungen aufgrund unserer Nachfolge zu Jesus geht. Unsere Zugehörigkeit zu Jesus hat ganz viel damit zu tun. Das Neue Testament ist vollgestopft. Warum gerade heute so ein Thema, das irgendwie unangenehm ist? Ja, also ich hätte mir es vielleicht auch nicht gleich so ausgesucht, muss ich sagen. Aber ich hatte gedacht, ja, Mission ist ja so ein Thema, was uns beschäftigt. Wir wollen ja eben auch losziehen. Macht ja vielleicht mal Sinn, die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas sich anzuschauen. Das ist halt die erste Missionsreise in der Bibel, von der berichtet wird. Was ist da denn so wichtig? Das ist Apostelgeschichte 13 und 14. Und dabei ist deutlich geworden, dass das der Schlüsselvers ist. Das ist die Zusammenfassung der ersten Missionsreise. Sehr erfolgreich, aber auch sehr viele Bedrängnisse. Dann habe ich mich weiter damit beschäftigt und es hat mich sehr herausgefordert, aber ich konnte mich gegen dieses Thema einfach auch nicht mehr wehren, weil ich gemerkt habe, es ist so prominent in der Bibel, das kann man nicht einfach so beiseite schieben. Dann dachte ich, na gut, dann machen wir das als Predigt. Und wenn ich das jetzt also predige, dann möchte ich da wirklich ganz bewusst dazu sagen, ich predige das nicht zu euch, ich predige das auch ganz doll zu mir, also zu uns. Ich habe da noch eine Menge wirklich zu lernen und versuche von Herzen auch zu meinem Herzen zu predigen. Ja, man kann diese Aussage von Paulus jetzt unterschiedlich verstehen, nämlich erstens als eine Beschreibung. Bedrängnisse gehören dazu. Das ist die Realität in der Nachfolge. Man kann es aber auch verstehen als eine Ermahnung. Bedrängnisse gehören dazu, sei bereit dazu. Schließ das nicht alles von vorne weg aus, weil du sagst, nee, ich will nur diese ganz netten, seichten, leichten Dinge, die im Zusammenhang mit Jesus sind, haben. Und es kann auch wirklich als Ermutigung verstanden werden. Und so ist es eigentlich im Kontext, das werden wir später auch noch sehen. Bedrängnisse gehören dazu. Und wenn du Gegenwind erfährst, wenn es nicht leicht ist, weil du zu Jesus gehörst, dann machst du was richtig. Dann sei ermutigt, mach weiter. Und das ist auch der Kontext der Apostelgeschichte. Bevor wir so richtig anfangen, möchte ich noch einmal beten. Großer Gott, ich danke dir für dein Wort und dass es oft so klar ist, aber auch herausfordernd. Und ich bitte dich, dass du jetzt sprichst, dass du alles Hören und alles Reden segnest, Herr. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ja, wir starten mit dem ersten Punkt, eine Beschreibung. Und dazu möchte ich gerne mit euch einmal den Kontext zunächst mal angucken. Also was passiert da, wo sagt Paulus diese Aussage? Wir sind also, wie gesagt, auf der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas. Und die geht hier los, im syrischen Antiochia. Das ist sozusagen die sendende Gemeinde von Paulus und Barnabas. Die beten für die beiden und schicken sie dann los. Dann geht es also los hier von Antiochia in Syrien über Zypern weiter oben nach Pamphylien, also Kleinasien ist es dann heutige Türkei, Perge, und dann auch kommt da schon wieder in Antiochia, diesmal ist es Antiochia in Kleinasien, beziehungsweise Pisidien wird das dann auch genannt. Und genau, bis hier ist es ungefähr Apostelgeschichte 13 und hier ist so der Übergang zu Apostelgeschichte 14 und mit dem 14. Kapitel werden wir uns dann beschäftigen. Der Vers steht im Zusammenhang mit der Rückreise. Also es geht von Antiochia nach Ikonium, Lystra, Derbe und dann geht es wieder auf den Rückweg. Und auf dem Rückweg geht Paulus nochmal überall vorbei, wo er gepredigt hat und wo Leute zum Glauben gekommen sind und sagt dann, Leute, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das ist der Zusammenhang, da befinden wir uns. Das Spannende ist jetzt, dass diese Aussage von Paulus perfekt illustriert, veranschaulicht wird durch das, was Paulus erlebt auf dieser ersten Missionsreise. Also schauen wir uns mal an, was Paulus erlebt, sodass wir diese Bedrängnisse, diese Arten von Verfolgung und dieses Schwere, was Paulus erlebt, nochmal sehen, was meint er eigentlich damit. Falls ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mit mir durch das 14. Kapitel durchgehen. Wenn nicht, macht das auch gar nichts. Und dann werden wir mal sehen, da passiert eine Menge auf der ersten Missionsreise, eine Menge Gutes, richtig viele Hochs und dann auch genauso viele Tiefpunkte. Also auf, ab, so geht es gleich die ganze Zeit. Wir starten hier in diesem Antiochia, das ist noch Kapitel 13, Vers 49. Da hören wir. Das Wort des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Also super Hochpunkt. Evangelium wird verkündet, es kommen Menschen zum Glauben. Die Botschaft von Jesus verbreitet sich in der ganzen Gegend. Dann gleich der nächste Vers startet in meiner Übersetzung, Vers 50, mit einem Aber. Aber die Juden hetzten die vornehmen griechischen Frauen, die sich zur Synagoge hielten, und die führenden Männer der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf. Es kommt also zu einer Hetze, zur Verleumdung und schließlich auch zur Vertreibung. Sie müssen gehen. Tiefpunkt. Und dann fliehen sie quasi weiter von Antiochia rüber nach Ikonium. So. Dann, jetzt war das der Tiefpunkt, jetzt geht es wieder hoch in Vers 52. Die Jünger in Antiochia aber wurden mit Freude und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also da ist wieder so ein Hochpunkt. In dieser Anfechtung oder in dieser Bedrängnis wieder Freude. Gut, was machen sie jetzt, nachdem sie hier vertrieben wurden nach Ikonium? Sie machen genauso weiter, sie gehen wieder in die Synagoge und erzählen wieder von Jesus. Und jetzt kommt nach dem Tiefpunkt gerade eben wieder ein Hochpunkt. Denn wir lesen in Kapitel 14, Vers 1, dass eine große Menge von Juden und Nichtjuden zum Glauben kommt. Eine große Menge, mega Erfolg. Dann gleich wieder der nächste Punkt, Vers 2, wieder aber Und dann auch wieder Hetze, Verleumdung und dadurch Tiefpunkt. Jetzt ist es spannend, die beiden sagen nicht, na gut, Gott hat hier eine Tür zugemacht, ne, das wird jetzt nichts mehr, wir müssen jetzt woanders hin. Sie sagen in Vers 3, das erste Wort ist bei mir jetzt, trotzdem blieben die beiden längere Zeit dort und verkündigten die Botschaft von der Gnade des Herrn. Wie ist Gottes Reaktion darauf? Der nächste Vers. Der Herr bestätigte das, indem er Zeichen und Wunder durch die Apostel geschehen ließ. Also wieder ein Hochpunkt, da geschieht was, da geschehen Heilungswunder und viele Menschen kommen tatsächlich auch wieder zum Glauben. So, jetzt kommt aber wieder natürlich ein Tiefpunkt, denn es wird ein Anschlag gegen Paulus und Barnabas vorbereitet, sodass sie wieder jetzt wirklich fliehen müssen. Sie sagen, okay, jetzt ist wirklich Zeit zu gehen, wir bleiben auch nicht um jeden Preis hier, jetzt ist Zeit, wir müssen gehen. Sie fliehen also weiter jetzt von Ikonium nach Lystra. In Lystra wird es dann ganz wild, da passiert wieder ein Heilungswunder durch Paulus und Barnabas. Ein Gelähmter kann wieder laufen und die Leute in Lystra, die sind jetzt in ihrem Denken so drin, kulturell geprägt mit den griechischen Göttern und so und die sagen, naja, wenn da jemand jetzt wieder laufen kann, das ist doch wie damals in der Legende mit Zeus und Hermes, als die beiden unterwegs waren auf der Erde, das müssen Zeus und Hermes sein. Dann schleppen sie die Stiere an und wollen ein großes Opferfest zu Ehren von Paulus und Barnabas machen. Und Paulus und Barnabas sagen, nein, halt, auf gar keinen Fall, stopp. Und dann kippt die Stimmung. Und es kommen auch noch Juden von den anderen Städten, in denen sie gerade waren, auch noch dazu, nach Lystra dann, und hetzen wieder die Menge gegen Paulus und Barnabas auf. Und jetzt kommt der absolute Tiefpunkt. Paulus wird gesteinigt. Tiefer geht's eigentlich nicht mehr. Das ist das absolute Maß an Ablehnung, an Hass, an Demütigung und körperlichem Schmerz. Tiefer kann man nicht fallen. Er wird für tot gehalten, doch dann, Vers 20, während ihn die Jünger umringten, stand er wieder auf und ging in die Stadt zurück. Also er ist nicht wirklich ganz tot. Er kann wieder aufstehen. Und dann ist das Lustige, also nicht lustig, Überraschende, hier ist er also halb tot. Am nächsten Tag steht er, geht's weiter nach Derbe. Was macht er in Derbe da angekommen? Er predigt weiter. Und dann sehen wir auch in Derbe verkündigten sie das Evangelium und viele Einwohner werden durch sie zu Jüngern des Herrn. Hochpunkt. So, also irre, gerade halb tot, es geht gleich weiter, Gott bestätigt es wieder. Jetzt sind sie also hier in Derbe und ich würde ja denken, wenn ich Paulus wäre oder was ich ihm geraten hätte, du wurdest gerade fast gesteinigt und hattest eine richtig harte Zeit. Jetzt nimm doch mal den kürzesten Weg hier rüber in deine Heimatgemeinde, geh über Land, meinetwegen nimm auch ein Schiff, aber geh nach Hause in deine sendende Gemeinde, geh in das syrische Antiochien und ruh dich aus. Aber er ist so gepackt von der Liebe zu den neuen Gläubigen, dass er das eben nicht macht. Er geht wieder den Landweg, macht den Rückweg und ermutigt jetzt hier auf diesem Weg alle Jünger, die gerade neue Jünger geworden sind, mit diesem Satz. Bedrängnisse gehören dazu. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das ist normal. Lasst euch nicht verwirren durch das, was da passiert und was auch mir passiert ist. Finde ich beeindruckend. Und jetzt kann man eben auch sagen, okay, das ist beeindruckend, aber das ist natürlich auch der Apostel Paulus. Und ich bin nicht Apostel Paulus. Das würde ich auch sagen. Aber sehr interessant ist, dass Paulus genau über diese Begebenheiten, die wir da gerade gesehen haben, an seinen Menti, kann man vielleicht sagen, etwas schreibt an Timotheus. Du kennst meine Standhaftigkeit in den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, Ikonion und Lystra widerfahren sind. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat der Herr mich gerettet. Und jetzt kommt's, und das finde ich ziemlich herausfordernd. Doch alle, die zu Christus Jesus gehören und so leben wollen, wie es ihm gefällt, wird man verfolgen. Scheint also auch irgendwie uns zu betreffen. Alle, die so leben wollen, wie es ihm gefällt, wird man verfolgen. Schon mal interessanter Punkt. Und das bringt uns jetzt zu dem zweiten Teil, zum zweiten Punkt der Predigt, nämlich eine Ermahnung. Bedrängnisse gehören dazu. Und spätestens jetzt kommt der ungemütliche Teil, auch für mich persönlich. Wir sagen in Gemeinden ganz oft, wir müssen uns unserer Identität in Christus bewusst werden, uns sie bewusst machen, wer wir sind, weil wir zu Christus gehören. In Christus haben wir freien Zugang zum Vater. In Christus haben wir die Gerechtigkeit Christi, die uns angerechnet wird. Deswegen gibt es keine Verurteilung mehr. Deswegen sind wir frei von aller Schuld. Wir sind mit Christus vereinigt worden. Sein Geist lebt in uns. Das ist alles die Identität in Christus. Und das sind diese wunderbaren Zusagen, auf die unser Glaube beruht und in der wir leben, in denen wir leben. Und das ist so wunderbar und so richtig und so gut. Amen dazu. Aber dann gehört da eben noch eine andere Seite dazu. Die andere Seite, die Rückseite derselben Medaille. Und die betont Jesus auch sehr stark in den Evangelien. Und das finde ich herausfordernd. So sagt Jesus zum Beispiel Folgendes. Dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen und wegen der guten Botschaft verliert, der wird es retten. Sein Kreuz aufnehmen. Und es sagt er nicht so als Redewendung einfach so, sondern kurz vorher lesen wir, dass er darüber redet, dass er demnächst den Weg ans Kreuz gehen wird, also dass er sterben wird für die Menschen. Und dann sagt Petrus zu ihm, nee, Meister, das kannst du doch nicht bringen, wir brauchen dich hier, du kannst dich nicht töten lassen. Und dann reagiert Jesus so und sagt, nein, jeder, wer mir nachfolgen will, muss bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Auch das gehört zur Zugehörigkeit zu Jesus, diese Identität in Christus, die wir haben. Wer zu Jesus gehört, der hat den Auftrag der Nachfolge. Und wer ihm nachfolgt, braucht auch die Bereitschaft, sein persönliches Kreuz auf sich zu nehmen. Man könnte vielleicht auch so formulieren, Jesus gibt es als Gesamtpaket. Ihr kennt wahrscheinlich Dietrich Bonhoeffer, der ja auch bekannt war als sehr wichtiger, einflussreicher Theologe in der Nazi-Zeit. Und der hat ein sehr wichtiges Buch geschrieben, das Buch Nachfolge. Und zu dem, was Jesus da gesagt hat, schrieb Bonhoeffer jetzt Folgendes. Wer sein Kreuz nicht aufnehmen will, wer sein Leben nicht zum Leiden und zur Verwerfung durch die Menschen geben will, der verliert die Gemeinschaft mit Christus. Der ist kein Nachfolger. Wer aber sein Leben in der Nachfolge verliert, im Kreuz tragen, der wird es in der Nachfolge selbst, in der Kreuzesgemeinschaft mit Christus wiederfinden. Das Gegenteil zur Nachfolge ist das sich schämen Christi, sich des Kreuzes schämen, das Ärgernis am Kreuz. Das muss man erstmal sacken lassen. Das sind harte Worte. Ich habe euch noch ein Gesicht mitgebracht, nämlich das von Ayid Fernando. Das ist auch ein recht bekannter Theologe. Der hat unter anderem viele Kommentare auch geschrieben und unter anderem auch ein Kommentar zur Apostelgeschichte. Und er macht deutlich darin, dass es eigentlich obligatorisch ist, dass wir als Christen auch Bedrängnisse in verschiedenen Formen erleben werden. Das ist einfach so. Wer zu Jesus gehört, wird irgendwie Bedrängnisse erfahren, wegen seiner Zugehörigkeit zu Jesus. Und dann stellt er die Frage, warum erleben einige Christen denn eigentlich keine Bedrängnisse? Weil ganz offensichtlich ist es ja nicht so, dass man gleich sagt, ah ja, ich werde Christ, also werde ich gleich Bedrängnisse erfahren, die Menschen werden sauer auf mich werden und so weiter. Seine Antwort, naja, man kann es halt auch vermeiden. Es ist möglich, Bedrängnisse zu vermeiden. Allerdings nur im Ungehorsam. Allerdings nur, wenn wir den Kopf einziehen. Wenn wir immer, wenn es irgendwie kritisch werden könnte, wenn die Harmonie vielleicht nicht so ganz sichergestellt ist, abtauchen. Wir können uns wegducken. Wir können den Mund halten, wenn wir reden sollten. Und wir können reden, wenn wir den Mund halten sollten. Wir können in der Nachbarschaft einfach bekannt sein als diese netten Leute, die immer zum Gottesdienst fahren. Aber Jesus, das Wort Jesus, kommt uns vielleicht nie über die Lippen. Denn Jesus ist anstößig zu sagen. Gott zu sagen, und ich glaube ja an Gott und es gibt mir auch Hoffnung und so. Ja, das geht und das ist gut, dass wir das sagen. Aber es ist nicht anstößig, Jesus in den Mund zu nehmen. Das ist nicht so leicht. Und vielleicht versuchen wir erst gar nicht, andere für Jesus zu gewinnen. Dann werden wir auch keine Bedrängnisse erfahren. Die Frage ist also, leben wir unsere Zugehörigkeit zu Christus wirklich aus? Ich hatte ja erzählt, und ihr wisst es ja, dass wir nach Asien gehen. Und unsere Geschwister in Asien, die berechnen die Kosten sehr genau, wenn es darum geht, will ich zu Jesus gehören, will ich nicht zu ihm gehören, will ich ihm nachfolgen, will ich das anfangen. Denn sie wissen, ein Ja zu Jesus kann ein Nein zur Familie bedeuten. Also wenn ich sage, ja, Jesus ist mein Retter und mein Herr und ich baue meine Identität, das, was ich bin und das, was ich mir erhoffe, baue ich wirklich auf Jesus auf, kann es sein, dass meine Familie sagt, tschüss, es reicht, du gehörst nicht mehr zu uns. Es kann sein, dass die Dorfgemeinschaft einen vertreibt, ein bisschen wie bei Paulus und Barnabas, weil eben nicht mehr die Dorfgottheiten und die Dorfgeister, die Dorfahnen angebetet werden. Ein Ja zu Jesus kann ein Nein zur Karriere bedeuten. Und zwar sehr drastisch. Und solche Sachen sind in Deutschland nicht der Fall. Meistens. Selten zumindest. Ist das der Fall. Aber was wir in Deutschland zumindest doch erleben, denke ich, ist, dass da vielleicht so ein Belächeltsein da ist. Sind wir bereit für unseren Glauben an Jesus, wegen unserer Zugehörigkeit zu Jesus, belächelt zu werden, vielleicht nicht ganz für voll genommen zu werden, abgelehnt zu werden, in eine Schublade gesteckt zu werden, falsch verstanden zu werden. Sind wir da bereit zu? Das ist so wenig im Vergleich zu dem, was in Asien geschieht. Aber sagen wir Ja zu Jesus, ich bin ganz in meiner Identität in Christus. Und das kann schwer sein. Und das finde ich auch herausfordernd oft. Aber deswegen ist das auch nicht der letzte Punkt, sondern jetzt kommt noch eine Ermutigung und ich hoffe, dass sie uns wirklich nochmal weiterbringt. Paulus' Aussage ist, wie ich vorhin gesagt habe, eben als Ermutigung zu verstehen. Wenn ihr das erlebt, sagt er zu den Christen dort, dann ist das gut so. Gegenwind gehört dazu, ihr macht was richtig. Ich habe euch jetzt noch drei weitere Ermutigungen aus dem Neuen Testament mitgebracht. Und ich mache es kurz. Ermutigung Nummer 1. Du bist nicht allein. Das ist wirklich entscheidend. Am Ende seines Missionsbefehls sagt Jesus, also er sagt, er geht raus in alle Welt, sei Zeugen und redet weiter von Jesus. Und dann der letzte Satz, den er hinterher schiebt, ist: Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Und spätestens dann zu Pfingsten, wenn der Heilige Geist kommt, wird es wahr. Der Heilige Geist kommt in die Leute, die sagen, ja, Jesus, ich glaube an dich. Wir sind nicht allein, egal wo wir sind. Und wir dürfen ganz bewusst in die herausfordernden Situationen, da wo Menschen auch ablehnend uns gegenüberstehen, wissen, der Herr selbst lebt in mir. Ich gehe da gemeinsam mit ihm durch. Punkt 2. Schau auf deinen abgelehnten Herrn. Ich war eine Zeit lang in Gießen öfter auch so in der Innenstadt unterwegs und habe versucht, so ganz locker mit Leuten über Jesus ins Gespräch zu kommen. Und an einem Tag fiel es mir sehr, sehr schwer, besonders schwer, fällt mir immer schwer, aber da noch mal schwerer. Und ich wollte einfach nicht, ich war sehr gehemmt. Ich hatte keine Lust, belächelt zu werden, schief angeguckt zu werden und so ausgelacht zu werden, was auch immer. Keine Lust drauf. Und dann musste ich an einen Bibeltext denken, den wir vorher im Hauskreis am Vorabend gelesen haben. Und der hat mir, ja, seltsamerweise würde ich fast sagen, sehr viel Kraft gegeben, sehr viel Mut gegeben. Und das ist dieser hier, den ich euch auch noch mitgebracht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich lese euch vor. Aus dem Hebräerbrief. Deshalb musste auch Jesus außerhalb der Stadtmauern leiden, um durch sein Blut das Volk zu heiligen. Lasst uns also zu ihm hinausgehen, vor das Lager und die Schande ertragen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Da sind zwei Sachen drin, die mich sehr ermutigt haben. Diese Vorstellung, da ist Jesus mein Herr, zu dem ich gehöre. Und er musste vor das Lager, vor die Stadtmauern, völlig abgelehnt, verworfen und dort leiden. Und dann diese Aufforderung hier in Vers 13, lasst uns also zu ihm hinausgehen und die Schande ertragen, die auch er getragen hat. Das ist seltsamerweise sehr hilfreich gewesen, denn zu sagen, ich stelle mich zu Jesus. Wenn jetzt ich abgelehnt werde, dann heißt es, dass ich zu Jesus gegangen bin. Jesus und ich sind jetzt voll zusammen unterwegs. Ich gehöre, das stärkt nochmal so richtig meine Zugehörigkeit zu ihm, meine ganze Identität in ihm. Und dann ist er natürlich auch das, was ja auch vor kurzem mal Jahreslosung war, dass wir eben hier keine bleibende Stadt haben, sondern zu der zukünftigen unterwegs sind. Diese Ewigkeitsperspektive. Was wir hier erleben, ist ein Hauch. Es wird bald vorbei sein und dann die Ewigkeit. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwas bedauern werden, was wir hier uns zu Jesus bekannt haben und versucht haben, ihn groß zu machen. Es wird ein Fest sein für jedes Mal, wo wir bewusst uns zu Jesus gestellt haben. Tiefe Freude wird da sein. Jesus ist es wert. Und das Letzte, was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, Gott ist gnädig. Er weiß, dass das anstrengend und herausfordernd für uns ist und er weiß, dass das uns Kraft kosten wird. Und er weiß, dass wir auch dabei oft Fehler machen werden, dass wir versagen werden, dass wir doch den Kopf einziehen werden, dass wir ihn verleugnen werden. Und wie gut ist es zu sehen im Neuen Testament, dass Petrus, der Fels der Gemeinde, dreimal ganz explizit Jesus verleugnet hat und er am Ende von Jesus zum Fels der Gemeinde gemacht wurde. Gott ist gnädig, er kennt unsere Kämpfe und wir dürfen ganz offen einfach zu ihm hingehen und sagen, ja, auch da habe ich es nicht gepackt, aber danke für deine Gnade, danke, dass dein Blut meine Schuld bedeckt, danke, dass wir wieder neu anfangen dürfen. Wir sollten es aber nicht ignorieren, diesen Ruf in die ganze Nachfolge, aber wir dürfen ganz offen mit unserem Herrn damit umgehen und seine Gnade empfangen. Also die drei Ermutigungen. Du bist nicht allein. Schau auf deinen abgelehnten Herrn. Gott ist gnädig. So, das war's. Wir gehen jetzt wieder nach dem Gottesdienst nach Hause und dann gehen wir wieder zurück in diese Welt, in diese Kultur, die uns sagt, mach es dir so leicht, so bequem wie möglich. Was ist der Weg des geringsten Widerstands? Das wird uns, sobald wir zu Hause sind, auf das Handy gucken, Fernseher anmachen, was auch immer, es wird uns gesagt. Und ich bete und hoffe, dass wir wirklich die Stimme unseres Meisters, unseres Herrn, lauter hören. Der sagt, komm, folge mir ganz nach. Mach dich ganz eins mit mir. Lass uns das gemeinsam machen. Da wird große Freude drin sein. Und wie gut es ist, ganz zu Jesus gehören zu dürfen. Amen.